Schon eine Weile her, ja, schön euch alle zu sehen. Ich werde hier immer ganz herzlich empfangen, das ist total schön. Ich fühle mich wohl bei euch. Ich möchte mit euch heute über so ein Thema reden. Wir haben in Stuttgart eine neue Themenreihe oder so ein Motto ein bisschen über dieses neue Jahr, sag ich mal. Und dieses Motto heißt Faith Goes Monday, also Glaube geht montags, okay, die 1:1 Übersetzung ist etwas komisch und holprig. Wir haben so eine Aktion gestartet, immer auf WhatsApp jeden Tag gibt's durch die Bergpredigt hindurch, ich glaube es sind 17 Tage, gibt es so einen Input und also gibt es, erstmal postet man, also vielleicht ganz kurz, WhatsApp ist so Art ein SMS-Dienst, ja, du bekommst jeden Tag Nachrichten, also nur mal, um das kurz zu erklären. Okay, und jeden Tag postet eine Person der Gemeinde auf WhatsApp, schreibt dann ein paar Sätze zu dem jeweiligen, zu den jeweiligen Bibelversen, zu diesem Abschnitt. Und da gehen wir jeden Tag so ein bisschen durch. Und ich mag das total genial, weil tatsächlich dieses Glaube im Alltag doch ein Riesenthema ist. Und gerade dadurch bekommt man das eben noch mal rein. Man geht zur Arbeit oder zur Schule oder wohin auch immer und bekommt dann währenddessen noch so eine SMS, kann kurz ein bisschen den Text lesen, sich ein paar Gedanken machen, eine Runde dafür beten. Wir haben jetzt mittlerweile eine WG bei uns in der Gemeinde in Stuttgart und ich weiß, die treffen sich eigentlich fast jeden Morgen, also zumindest immer ein paar von denen, und beten zusammen, treffen sich abends noch mal und es ist eine total intensive und starke Zeit. Ich weiß, ihr habt hier diese Jesus Saves Hefte mitgenommen von der Silvesterkonferenz. Das ist so eine ähnliche Aktion. Da geht man über, ich glaube, einen Monat durch das Johannesevangelium durch und jeden Tag gibt's da so einen kleinen Impuls dazu. Und auch da habe ich gehört in verschiedenen Gemeinden, dass das total was bewegt hat und dass es total nochmal Leute herausgefordert hat, auch Gott in den Alltag mit hineinzunehmen. Und ich glaube, das ist so eine große, große Herausforderung irgendwo, dass Gott nicht nur der Gott des Sonntags ist, sondern dass er mein Gott am Montag ist, dass mein Glaube am Montag eine Rolle spielt, am Dienstag, gerade in dort, wo mich niemand sieht und oder dort, wo mich nicht die anderen Christen sehen vielleicht auch. Römer 12, 1 bis 2, da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, worum geht's Gott? Es geht Gott um unser gesamtes Leben. Von A bis Z, es geht ihm um jeden Bereich in unserem Leben. Es geht ihm sogar um unser Denken. Und natürlich dann auch um unser Handeln. Es geht ihm um unseren Alltag. Und ich glaube, das ist sowas, was wir uns als Christen immer wieder neu vor Augen stellen müssen. Ich glaube, man kann so schnell dahin kommen, dass man am Sonntag gut dabei ist und im Hauskreis gut dabei ist und vielleicht auch oberflächlich bei manchen so frommen Übungen, sag ich mal, gut dabei ist und doch in Wahrheit eigentlich nicht gut dabei ist. Nicky Cruz, er ist so dieser, so ein großes Gangmitglied früher gewesen, hat sich bekehrt in den 60er Jahren, glaube ich, oder in den 70er Jahren in New York. Und ich habe so diese Geschichte von ihm gelesen. Er wird Christ, die ganzen Leute bekommen es alle mit. Sie hören, dieser Typ ist jetzt Christ geworden. Und auf dem Weg nach Hause kommt so ein feindliches Gangmitglied und will ihn angreifen. Weil die wissen ja jetzt alle, jetzt ist er Christ geworden. Jetzt kann der sich nicht mehr wehren. Ja, jetzt wird das Ganze einfach. Sehr gut. Und sie kommen und sie sind so eine Gruppe von Leuten, er ist allein unterwegs, sie haben Messer dabei und er, so instinktiv, reißt er vom nächsten Auto so eine Antenne ab, also das waren noch andere Antennen, nicht diese Gummi, so ein Stoppel, ja, so eine Antenne ab, um sich irgendwie zu verteidigen, um denen eins überzubraten. Und dann steht er so da dran und dann fällt ihm ein, hey, ich bin jetzt Christ. Jetzt will ich nicht mehr so leben. Und irgendwie tut er dann die Antenne wegwerfen, die stechen auf ihn ein, treffen, tun ihn irgendwie durch die Hand stechen und er kann irgendwie abhauen oder so. Aber ja, das ist so der kleine erste Anfang. Irgendwo dieses, man kann ja schön irgendwo über sich drüber schreiben, ich bin jetzt Christ, irgendwo eine neue Verpackung drumherum tun. Aber genau in diesen Situationen im Alltag zeigt sich, hält mein Glaube? Ist mein Glaube wirklich echt? Oder ist es am Schluss doch nur, ja, doch ne, das nächste oberflächliche Motto, das ich mir irgendwie gebe. Und dieser Nicky Cruz, er erzählt auch so ein bisschen von seinen Hürden, die er so hatte. Also er geht dann auf die Bibelschule und es ist ihm gar nicht leicht gefallen. Weil in ganz vielen Punkten die Werte, die er immer vertreten hat, so anders waren als die Werte, die die Menschen oder die Leute jetzt hier auf dieser Bibelschule vertreten. Und da hatte er so manche Kämpfe, hat dann da seine Frau kennengelernt. Auch da gab es einige Herausforderungen, er musste so einiges aufarbeiten. Aber vor kurzem habe ich den mal wieder, also durch Zufall irgendwie, auf YouTube gesehen. Also YouTube ist so eine Internetplattform, da kann man eben so Videos runterladen. Und ich habe ihn gesehen, wie er auf so einem Hip-Hop-Festival predigt. Lauter so, ja, so Rapper, die da irgendwo stehen, so Basketballtypen, alle sehr groß und irgendwie so, sehen schon sehr cool aus. Und er stellt sich vorne hin und erzählt von seinem Zeugnis, wie Gott ihn verändert hat und so. Und ist mittlerweile ein alter Mann, ja. Oder, weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt niemanden beleidigen, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, okay, aber so Richtung alt. Okay, ihr versteht mich. Ja, auf jeden Fall, da merkt man, hey, Gott musste da einiges an ihm drehen und das war sicherlich auch nicht einfach. Das war ein weiter Weg. Ich will uns mal anhand von so einem geschichtlichen Vorgang, der mir vor kurzem aufgefallen ist, ich lese immer wieder so geschichtlich ein paar Sachen, die mich interessieren. Anhand von so einem geschichtlichen Vorgang will ich uns mal zeigen, wie wichtig es ist, dass unser Glaube in den Alltag kommt, wie notwendig das ist. Wir gehen mal ein bisschen zurück, Mitte des 5. Jahrhunderts. Das Römische Reich ist gerade am Zerfallen. Es herrscht Chaos. Die Römer ziehen sich eigentlich überall zurück, beziehungsweise die germanischen Stämme oder die barbarischen Stämme fallen in das Reich ein. Es herrscht Angst und es gibt unglaubliche Umwälzungen. Es gibt überall Kriege. Und das Römische Reich ist am Zerfallen. Und wenn die einen irgendwo abdanken, kommen natürlich andere wieder hoch. Und das waren die Franken. Die Franken, wir kennen die Franken, Frankreich, ja, zum Beispiel, oder Frankfurt, oder die Franken in Bayern, die immer sagen, wir sind keine Bayern, wir sind Franken, wir sind Franken, okay, ich kenne das vielleicht so, das rollende R. Karl der Große, wahrscheinlich so der bekannteste Franke, im 8. Jahrhundert dann auch der Vater Europas genannt, der ein Reich über große Teile vom heutigen Europa beherrscht hat. Okay, die Franken, sie kommen an die Macht, sie kommen, steigen irgendwo auf und 496 gibt es so eine historisch bedeutende Schlacht. Man ist sich nicht 100% sicher, ob es wirklich nur eine Schlacht war, aber die eine, davon ist man immer zumindest früher ausgegangen, dass es die eine war. Eine historische Schlacht zwischen den Franken und den Alemannen. Okay, die Alemannen waren auch so ein germanischer Stamm, waren so vor allem in unserer Gegend aktiv, Südwestdeutschland so, auch noch ein bisschen Elsass und keine Ahnung. Und ich habe so gelesen, all die Worte, die mit Ingen enden, sind so typische alemannische Siedlungen, okay? Schnupflingen zum Beispiel, kennen wir, ja? Also diese typischen, ja, also da gibt es ja ganz viel, keine Ahnung, Marklingen und was auch immer. Also das hat schon einen großen Umkreis, so wo es diese, aber da wisst ihr mal, woher das kommt, okay? Das ist so ein bisschen typisch alemannisch. Oh, 496 kommen die Franken und sie besiegen die Alemannen und erobern die Alemannia. Okay? Das tut mir natürlich weh in meiner alemannischen Seele, wobei ich muss sagen, meine Mutter kommt aus Franken, von daher, wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall, und Alemannia wird offiziell Teil des Fränkischen Reiches. Also auf der Landkarte würde man jetzt sagen, hey, Schnupflingen ist Franken. Offiziell, ja. Es gibt keinen alemannischen König mehr, der ist gefallen. Diese alten Herrschaftsstrukturen, sag ich mal, die hierarchischen Strukturen, sie zerbrechen. Die meisten Adligen fliehen Richtung Süden, irgendwo in die Nordschweiz oder so. Und die Franken kommen und sie zerstören so die alemannischen Festungen. Ja, und offiziell ist jetzt Alemannia Franken. Okay, aber jetzt stelle ich mir vor, da ist irgendein... Damals waren ja viele vor allem, also viele im ländlichen Bereich, viele Bauern. Ja, da war ein Bauer auf der Schwäbischen Alb. Was interessiert den denn, was am Schluss irgendwo, keine Ahnung, hunderte Kilometer entfernt durch eine Schlacht jetzt entschieden wurde? Also für den hat sich wahrscheinlich so gut wie gar nichts geändert. Vielleicht hat er irgendwo mitbekommen, in seiner Nachbarschaft ist jemand gefallen. Das kann sein, ja, irgendjemand ist damit in den Krieg gezogen. Aber ansonsten ändert sich erstmal gar nichts. Die Verpackung hat sich irgendwo geändert, aber der Inhalt nicht. Und was unten drunter ist, unter dieser Landkarte, sag ich mal, ist immer noch das alte Alemannia. dieselbe Sprache, derselbe Glaube, dieselben Bräuche, dieselben Familienstrukturen, die Art zu denken, zu handeln, irgendwo den Alltag zu also heiraten, Beerdigung, was halt auch alles dazugehört. Das bleibt erstmal alles genau gleich. Und von dem Moment, wo Alemannia erobert wurde von den Franken, bis dahin, dass sie wirklich, ich sag mal, Franken waren und wirklich zu diesem Reich gehört haben, sich damit identifizieren konnten, da hat es noch sehr, sehr lange gedauert. Aber es ist total wichtig, dass irgendwann, oder es war total wichtig, dass irgendwann dieses neu eroberte Reich wirklich sich mit diesem Reich identifizieren konnte. Weil sonst hätte es immer wieder Aufstände gegeben, es hätte immer wieder irgendwelche geteilten Sachen gegeben, irgendwelche Probleme gegeben, die mussten irgendwo eins werden, sonst hätte es nicht funktionieren können. So, die Frage ist, wie wurden aus den Alemannen Franken? Es gibt so ein paar Sachen, zum einen haben die sich mit der Zeit vermischt, erstmal ganz natürlich, aber auch gezielt, sage ich mal, wurde da anders angesiedelt und so. Dann wurden sie in das System aufgenommen, sie konnten aufsteigen, Soldaten werden, Generäle werden im fränkischen Militär. Sie wurden verheiratet, die Adligen und so weiter haben sich da, sag ich mal, vermischt. Und es gab neue Regeln, die eingeführt wurden, zum Beispiel das Rechtssystem oder so, aber auch der Glaube, ganz wichtig. Die Franken waren Katholiken und dort, wo sie hingekommen sind, haben sie auch diesen Glauben gefördert. Ja. Und ganz wichtig, bei den Alemannen, es wurde nicht durch Zwang gefördert, sondern es wurde einfach, da wurden Klöster gegründet, da kamen Leute hin, sie haben angefangen, da über den christlichen Glauben zu reden. Und nach 100 Jahren vielleicht, ja, ungefähr, waren die ganzen Alemannen katholische Christen. Ja. Also Religion war ein unglaublich wichtiges Mittel der Assimilierung, irgendwie der Verschmelzung, ja, in der damaligen Zeit. Also genau, dass diese Gruppe in dem Frankenreich aufgeht. Und später sehen wir auch, gab es tatsächlich Zwangsbekehrungen, einfach weil die gesagt haben, hey, das funktioniert nicht anders, ja. Und weil das einfach ein ganz wichtiges Ding war, weil da geht's in den Alltag hinein. So, okay, das Ergebnis ist, die Franken und die Alemannen, sie verschmelzen so langsam miteinander. Also gewisse Eigenarten sind immer noch geblieben. Sicherlich Sachen, die jetzt nicht trennend waren, sondern die einfach regional bisschen unterschiedlich waren, die sind geblieben, irgendwelche Trachten oder so, oder bestimmte Redewendungen, was auch immer, bestimmte Gerichte oder so. Aber ansonsten werden die Alemannen einfach Teil des Fränkischen Reichs und werden Franken. Interessanterweise, einige Jahrhunderte später, waren dann die Kaiser aus dieser Gegend, aus Schwaben, ja, also später verschwindet der Name Alemannia und man redet nur noch von Schwaben. Okay? Aber worum es mir geht, ist, von der Eroberung bis dahin, dass sie wirklich verschmolzen sind mit diesem Reich, das hat hunderte von Jahren gedauert. War eine lange Zeit. Wir können noch ein anderes Beispiel nehmen. Die Spanier sind um 1500 ungefähr ins heutige Peru, Chile, Bolivien so ein bisschen, dahin gekommen, haben das erobert, das Inka-Reich. Aber wenn du mal schaust, bis heute merkst du, da ist irgendwo diese Hochland-Indianer, dieser eigentliche damals vorherrschende Stamm, der ist immer noch fast gleich wie damals. Da hat sich nicht viel verändert. Da ist so ein Riesenunterschied zwischen denen, die an der Küste da wohnen, irgendwo die halt von den Spaniern direkt beeinflusst wurden, und den anderen. Ihre Kultur, ihre Lebensart, fast nichts hat sich verändert. Und das Ergebnis ist, dass es immer wieder irgendwelche Bürgerkriege gab, dass es irgendwelche Terrororganisationen gab in dieser Gegend, dass es Aufstände gab. Und ich schlage jetzt mal wieder die Brücke. Jesus hat uns genauso erobert. Nicht mit dem Schwert, sondern mit seiner Liebe. Ja, wie ein Ehemann seine Frau oder vielleicht auch andersrum, weiß nicht, gibt's ja heute alles. Oder ein liebender Vater seinen Sohn oder ein, ja, ihr versteht, was ich meine. Erobert mit Liebe. Und Jesus ist der Herr unseres Lebens geworden. Wir haben gesagt, hey Jesus, du sollst der Chef sein. Du sollst der Herr sein. Du sollst an erster Stelle stehen. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen in dein Bild verwandelt werden. Aber von der Bekehrung bis dahin in sein Bild verwandelt zu sein, sag ich mal, also in der Perfektion werden wir es eh nie schaffen, aber von dem her, dass wir irgendwo gesagt haben, wir sind jetzt Christen, bis dahin, dass wir wirklich ihm ähnlich sind, Das ist der eigentlich weite Weg. Das ist das eigentlich Schwierige. Ja? Diese eine Entscheidung, weil wir gerade bewegt waren, weil Gott uns irgendwo seine Größe offenbart hat, diese Entscheidung ist das Einfache. Aber diesen Weg jetzt zu gehen und dass es alle meine Lebensbereiche durchdringt, das ist das Schwierige. Und ich muss sagen, diese Predigt habe ich mir so geschrieben, weil ich habe die auch schon in Stuttgart gehalten, weil mir einfach aufgefallen ist, ich werde die auch noch ein paar Mal halten, mir ist aufgefallen, es gibt zu viele Christen, die haben sich bekehrt, aber in ihrem Leben hat sich nicht wirklich viel verändert. Oder vielleicht hat sich was verändert, aber irgendwann sind sie stehen geblieben. Oder haben gesagt, hey, in dem Bereich aber nicht. Also Gott darf bis da und dahin gehen, aber nicht weiter. Ich kenne so viele Christen, die sind nicht emotional gereift. Sie sind nicht kritikfähig. Auf deinem Arbeitsplatz, da könntest du 100-mal mehr Direktor sein, als mit manchen Christen, mag ich. Ja, da ist immer gleich, oh nein, ich bin so schlecht und ich weiß nicht. Man ist nicht belastbar. Viele Christen haben kein Selbstbewusstsein. Ich habe oft das Gefühl, in unserer Welt haben die Menschen oft mehr Selbstbewusstsein als manchmal in unseren Gemeinden. Obwohl wir ja die sind, die allen Grund haben, selbstbewusst zu sein. Ja, wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, dass wir nicht aus unserer Leistung heraus, sondern aus unserem Wesen heraus als Kinder Gottes geliebt sind, angenommen sind, wertvoll sind. Wir haben allen Grund, selbstbewusst zu sein. Ich mag oft, ist da nicht die Frucht des Geistes da. Wir sind doch oft nicht liebevoll. Haben oft keine Geduld, haben oft keine Freude und keine Selbstbeherrschung. Und mir fällt auch auf, wir tun uns oft so schwer zu vergeben. Ich habe vor kurzem in einem Buch gelesen, psychologisch ist Vergebung das, was am allermeisten glücklich macht. Interessant. Es ist die Königin der Tugenden. Ja. Vergebung. Vergebung macht glücklich. Aber gerade die wir das irgendwie gepredigt bekommen und um die Ohren gehauen bekommen die ganze Zeit, gerade wir tun uns oft doch recht schwer. Und ich kenne auch das, dass wir uns doch manchmal auch fast schon rächen. Also jetzt nicht was weiß ich wie, aber durch Worte, durch unsere Reaktionen, durch, ich weiß nicht. Ich glaube, emotional sind wir oft irgendwo stehen geblieben oder sind nicht bereit weiterzugehen. Ich glaube, viele Christen lassen sich auch mehr von der Welt prägen als von Gott. Wenn du jetzt in die Psychologie gehst und du schaust, warum hat der das und das Problem, dann hat es meistens was mit seiner Prägung von sonst wo zu tun. Eltern, Freundeskreis und so. Ja, irgendwelche Schwierigkeiten, die er hat. Von wem lassen wir uns prägen? Lassen wir uns von Gott prägen und wir werden merken, wie unser Leben vorangeht? Oder lassen wir uns von dieser Welt prägen? Von Filmen, von Spielen, von den Nachrichten, ist ja alles gut, okay, in dem gesunden Rahmen. Aber was prägt uns am meisten? Was ist wirklich das, was uns unser Leben verändern darf? Ist es Gottes Wort, Gebet, Predigten hören und so weiter? Und unsere Wünsche sind oft eben nicht auf das gerichtet, worauf Gottes Wünsche gerichtet sind, sondern sind auf irgendwas, ich sage jetzt mal, was für unsere Gesellschaft wertvoll ist gerichtet. Ja, tolles Auto, Beziehung, Riesenthema, Luxus, dass es mir gut geht. Wir haben vielleicht irgendwann mal gesagt, hey, Jesus hat mich erobert und er ist mein Herr. Und doch sind wir, ist dieser Weg bis dahin in sein Bild verwandelt zu werden oft noch weit. In Südamerika wurden damals, also wir sehen da bis heute manche Sachen, wo wir uns echt wundern, wo wir denken, okay, wie kann das denn sein, dass im Christentum Leute so denken? Ich meine, das hat ja nichts mit... hat ja gar nichts mit der Bibel zu tun. Und dann sehen wir, damals kamen, ich sage jetzt mal, die Missionare und sie haben oft den Leuten da einfach nur, also die Leute hatten ihre verschiedenen Götzen, ihre verschiedenen Götter, an die sie geglaubt haben und sie haben einfach die Namen schlussendlich umgetauscht und haben irgendwelche heiligen Namen gegeben und dann ging es einfach weiter wie bisher. Also an sich hat sich nur eines verändert, nämlich die äußere Form. Der Inhalt blieb genau derselbe. Ja. Und ganz ehrlich, das bringt gar nichts. Ist ja schön, ist ja nett, dass plötzlich da ein frommes Konstrukt drumherum ist. Aber in Wahrheit ist es nur ein oberflächliches Zeug und nichts dahinter. Und auch da dürfen wir drauf achten. Ich glaube, viele Kinder, die christlich aufwachsen. Ich hatte letzte Woche wieder Kids Club. Da fällt mir das auch so auf. das sind diejenigen, die können alle Bibelsachen auswendig, okay? Die wissen alles von der Bibel und sonst was. Aber wenn es irgendwo um die Umsetzung geht, das wirklich zu leben, dann tun sie sich doch oft noch recht schwer. Gut, die sind noch jung, die lernen es noch, ja, natürlich. Aber bei manchen Leuten, da denke ich mir so, ich habe so manche Gemeinden gesehen, die haben so eine Mini-Jugendarbeit, wo irgendwo nicht viel in die Jugendarbeit investiert wird. Und ich denke mir so, ich hoffe, dass aus diesen jungen Leuten wirklich mal begeisterte Nachfolger von Jesus werden. Und nicht nur irgendwelche Traditionalisten, die dann in den Gemeinden sitzen und nur am Motzen sind und nur sich am Dumm benehmen sind, weil im Grunde nur die oberflächliche Form da ist, aber kein Inhalt. Ja. Und ich glaube, darauf müssen wir auch immer wieder neu achten, ja, den Leuten wirklich auch das beizubringen. Es geht nicht zuerst um irgendwelche Regeln, um irgendwelche Gesetze, um irgendwelche Äußerlichkeiten. Eigentlich geht es fast nie darum, ja. Es geht immer um den Inhalt. Es geht um das Herz, um unser Herz, um das, woraus wir die Dinge tun, aus welcher Motivation. Ein Freund von mir hat erzählt, sein Vater, er ist ein Ältester in einer Gemeinde, aber irgendwie hat er nie mit ihm am Tisch daheim über Jesus geredet. Jesus war nie Thema. Man hat darüber geredet, ein neues Gemeindehaus irgendwann mal zu bauen. Man hat über alles Mögliche geredet. Aber über Jesus, über die Begeisterung an Jesus, darüber hat man nie geredet. Und wenn ich mit ihm rede, dann sagt er mir, hey, eigentlich ist er mir gar kein Vorbild. Ja? Und manche Sachen, die ich an ihm sehe, die finde ich sogar richtig falsch von der Bibel her gesehen, wie er sich verhält und so. Und ich glaube, dass sowas vielleicht gar nicht so selten vorkommt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Leiterschaft, also da sollte es nicht vorkommen, ja, sowieso, es sollte bei keinem von uns vorkommen, aber dieses wirklich die Sachen aus der richtigen Motivation heraus zu tun, das dürfen wir nicht verlieren. Weil am Schluss bleibt eben nur diese äußere Hülle. Und der Glaube, er muss sich auf unser gesamtes Leben auswirken, auf jeden Bereich, auf unsere Gefühle, auf unser Denken, auf unser Benehmen, unsere Wünsche und Ziele, weil Gott will, dass wir ihm ähnlicher werden. Und da heißt es in Römer 8, Vers 29, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. So, das ist, was wir werden sollen. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht zuerst, diese Welt zu erreichen, okay? Das ist auch ein Ziel. Unser Ziel zuerst mal für uns persönlich ist, wir sollen Christus ähnlicher werden. Okay? Darauf steuern wir zu. Darauf müssen wir zusteuern. Die ersten Christen im Römischen Reich, es gab drei große Herausforderungen, die sie hatten. Also drei Arten, an die Römer geglaubt haben. Das erste war der Kaiserkult. Diese öffentliche Verehrung des Kaisers. Für das Christentum war diese öffentliche Verehrung des Kaisers nie das Problem. Das war schnell klar, okay, gut, der Kaiser ist nicht Gott und so weiter, das ist nicht richtig. Das zweite waren so Mysterienkulte, also so Art Vereine, in denen man sich getroffen hat und dann gemeinsam eben irgendwelche auch Götter angebetet hat. Und das war auch teilweise verbunden mit großem Essen, auch mit Prostitution und mit sonst was. Und auch das war eigentlich für das Christentum kein Problem. Als die Leute Christen geworden sind, haben sie das sehr schnell gelassen. Aber es gab noch eine dritte Sache und das waren die Hausgötzen. Da gab es die sogenannten Penaten. Ja? Und die Penaten, es waren die Hausgötzen der damaligen Zeit und das Christentum, da hatten sie unglaublich Probleme, weil Leute sind Christen geworden, aber wenn irgendwelche Probleme kamen, waren sie doch wieder schnell bei ihren Penaten, bei ihren Hausgötzen. Ja. Und ich glaube, bis ins 3. Jahrhundert, soweit ich mich erinnern kann, hat es immer wieder das gegeben, dass es da genau an diesem Punkt Probleme gab. Das hat am tiefsten gesessen. Das war am schwersten, um rauszubekommen. Warum? Weil das ist der Alltag. Da geht es um die tiefsten Sachen. Da geht es um deine Kammer, wo du allein irgendwo hinten bist. Ja? Und diesen Bereich, der ist für Jesus das Allerschwerste, kann ich dir sagen, zu erobern. Ja? Das, wo dich niemand sieht. Das, wo wirklich ganz tief in dir ist. In Kamerun habe ich das auch ähnlich erlebt. Da gab es die, wie hießen die Marabus, ja, so die Zauberer. Und manchmal war es so, dass Christen, denen es ganz schlecht ging, und irgendwo haben die für sich beten lassen und so weiter, und das hat nichts gebracht. Wisst ihr, dann sind sie doch wieder zurück zum Marabu, doch wieder zurück zu diesem, ja. Und ich glaube, genau hier dürfen wir sagen: Hey, Gott, du sollst in meinem Alltag, auch in den kleinen Bereichen, will ich dir vertrauen. Will ich auf dich setzen, nicht auf sonst was. Will ich dir ähnlicher werden. So, die Frage ist, wie können wir in sein Bild verwandelt werden? Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Da heißt es, indem wir sein Ebenbild anschauen. Das ist so das Geheimnis eigentlich. In Psalm 34, Vers 6, da heißt es, die auf ihn blicken, werden strahlen. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Warum? Weil Gott strahlt. Ja, wir schauen auf ihn und wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Und wir müssen ihn anschauen. Wir müssen auf ihn ausgerichtet sein. Und zwar jeden Moment unseres Lebens. Wer für mich da wirklich ein Vorbild und zum Beispiel ist, ist König David. Also König David, ich finde erstmal, und das ist ganz wichtig, er hatte die richtige Haltung. Er hat gesagt, ich will, dass Gott erhoben wird in meinem Leben, in jedem Bereich meines Lebens. Das ist erstmal eine Entscheidung, die ich treffe. Man kann ja über viel reden, was sollten wir tun oder so. Wir sollten, okay, schön, aber wenn da nicht irgendwo eine innere Entscheidung ist, ja, ich will wirklich Gott jeden Bereich meines Lebens geben, dann wird es eh nichts werden. Ja? So, das hatte David. David hat absolut den Wunsch gehabt, Gott zu erheben. Da heißt es im Psalm 34, ich will den Herrn preisen, sein Lob soll alle Zeit in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Erhebt mit mir den Herrn. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Also man merkt, worum geht es David? Hey, er will, dass Gott erhoben wird. Er will, dass er groß gemacht wird. Wenn du diesen Kampf zwischen David und Goliath anschaust und du schaust mal, was ist so seine Begründung, warum er das alles tut, warum er sich hier ärgert über Goliath, warum er bereit ist, gegen ihn zu kämpfen, warum er mutig ist, dann merkst du, der Grund ist, er hat einen Wunsch, Gott soll groß gemacht werden und er glaubt an diesen großen Gott. Und ihn ärgert total, dass irgendein Dahergelaufener die Ehre Gottes beschmutzt. Ja. Also Davids Wunsch von allem in seinem Herzen war, ich will, dass Gott gut dran steht. So, das Zweite, was er tut, ich mag so David, bei jeder Gelegenheit, selbst bei kleinen Entscheidungen, da fragt er Gott, was soll ich jetzt tun? Soll ich dahin gehen oder soll ich dahin gehen? Soll ich das machen oder das machen? Und dann kommen meinetwegen seine Leute und sagen, ah, das ist ungünstig, das so zu machen. Dann fragt er nochmal Gott, soll ich jetzt trotzdem machen oder nicht? Also man merkt irgendwo, er macht sich absolut abhängig von Gott. Gott ist in jeder Entscheidung seines Lebens präsent irgendwo. Und ich glaube, wir tun so oft Entscheidungen treffen und wir haben gar nicht auf dem Schirm, dass da vielleicht ein Gott ist, der auch noch gern mitreden würde, der auch noch gern hineinsprechen würde, der auch noch gern uns da seinen Frieden geben würde für die Entscheidungen, die wir treffen dann. Ja. Es ist einfach was anderes, mit Gott zu gehen in unsere Sachen und auch die Dinge zu tun mit dem Wissen, Gott steht dahinter. Oder am Schluss zu denken, oh Mann, habe ich überhaupt jemals Gott gefragt? Ist er überhaupt auf meiner Seite? In dem, was ich gerade tue. So, David, wir sehen, David hat viele Psalmen geschrieben. Und das sagt ja auch viel über ihn aus. Das bedeutet, David hat definitiv viel über Gott nachgedacht. Der hat über Gott nachgedacht, der war da kreativ in der Überlegung, wie Gott ist und so weiter. Hat da sogar Lieder drüber geschrieben. David war ein absolut kreativer Typ. Das war ihm wichtig und das kam dann auch raus. Schau dir irgendeinen Rapper an, wenn der kreativ ist, da kommt irgendwas über tolle Autos raus oder über tolle Frauen oder so. Wenn David kreativ ist, dann siehst du auch, was in seinem Herzen ist, nämlich den Wunsch, Gott groß zu machen. Und da heißt es zum Beispiel, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, wenn ich über dich nachdenke auf meinem Nachtlager. Gott war bei David absolut im Fokus. Und David hat Gott in sein ganzes Leben eingebunden. Was ich auch noch bei David sehe, David, er hat das Gesetz geliebt. Und mit Gesetz meine ich jetzt nicht irgendwelche Regeln, sondern ich meine mit Gesetz Gottes Wort. David hatte eine Sehnsucht danach zu wissen, was denkt Gott, was will Gott von mir? Und deshalb hat er Gottes Wort gelesen. Wenn wir verändert werden wollen, dann ist das ein ganz großer Aspekt. Ich glaube, ganz viele Menschen haben genau hier ihr Problem, dass sie zu wenig Sehnsucht haben, da wirklich Gottes Wort zu studieren. Und wir dürfen Gott anschauen. So, wie tun wir das? Wir schauen Gott an, indem wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Unsere Gewohnheiten. Zu sagen, hey Gott, ich will dich einfach mit hineinnehmen in mein Leben. In alle Sachen. Ich glaube, das ist eine Gewohnheit. Zu sagen, ich steige morgen ins Auto und ich spreche erst mal ein kurzes Gebet. Ja, für den Weg zur Arbeit. Wenn ich zur Arbeit gehe und irgendein Arbeitskollege, an den ich denke, wo es mir immer schwerfällt, dann zu sagen, ich spreche kurz so ein Stoßgebet für den oder für unsere Situation jetzt. Und so weiter, irgendwo Gott mit hineinzunehmen, die Gedanken auf ihn auszurichten. Du siehst irgendwas Schönes und dein erster Gedanke ist, wow, Gott ist so gut. Oder ist dein erster Gedanke, wow, nette Blumen.